ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Der Lichtstreif unter der Schlafzimmertür am Vorabend, wenn die anderen noch aufwachen, war er nicht das erste Reisesignal? Drang er nicht in die Kindernacht voller Erwartung?
Der Philosoph Walter Benjamin erinnert sich an seine Kindheit und seine zahlreichen nächtlichen Reisen ins Traumland.
Das Traumschiff, das einen damals abholte, ist oft über den Lärm der Gesprächswogen und die Gischt des Tellergeklappers vor unsere Betten geschwankt. Und am frühen Morgen hat es uns abgesetzt, fiebrig, als wenn wir die Fahrt schon hinter uns hätten, die wir eben erst antreten sollten.
Es finden sich unzählige Texte, Essays, Gedichte, Aphorismen, die das Leben als Reise beschreiben oder weitere metaphorische Vergleiche ziehen. Die Reise ins Jenseits, ins Unbewusste, ins Innere. Zahlreiche Philosophen haben sich mit dem Phänomen des Reisens beschäftigt. Nicht nur im übertragenen Sinn, sondern mit der tatsächlichen Reise um die Welt. Je nach Zeitalter deuten sie das Reisen auf unterschiedliche Weise, hinterfragen den Sinn, die Beschaffenheit, die Relevanz und die Wirkung auf das Innenleben des Menschen, der sich auf den Weg macht. Am Anfang steht immer die Frage, wo und wann beginnt eine Reise?
Wenn man beschließt, eine Reise zu tun, beginnt sie eigentlich in dem Moment, weil man das Ziel für sich auswählt und dann fängt man an, die Fantasie walten zu lassen. Man malt sich aus, wie sieht's da aus? Habe ich vielleicht schon bestimmte Bilder im Kopf? Reisen ist ja auch eine wunderbare Möglichkeit, Klischees und Stereotype zu widerlegen. Wer reist, reist in die Welt und hat die Weltanschauung nicht nötig, sondern er sieht die Welt ja wirklich. Wer die Welt wirklich anschaut, der braucht keine Weltanschauung.
So der Autor und Philosoph Christian Schüle. Er hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Reisen auseinandergesetzt. In seinem Buch »Vom Glück unterwegs zu sein« beschreibt er, welche Erkenntnisse und Einsichten das Reisen für die Menschen bereithält. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Staunen. Es sei der Ursprung der Weisheit. So dachte schon der antike Philosoph Sokrates.
Was regt zum Staunen an, wenn nicht die Begegnung mit völlig fremden Brauchtümern, mit den Wundern der Natur, mit der Aura antiker Städte, mit der Farbigkeit des Lichts, mit der Helligkeit der Sterne?
Das ist das, was das Reisen ausmacht, was übrigens alles Wissen ausmacht, ja, dass man anfängt zu staunen. Ich bin jedes Mal wieder aufs Neue erstaunt darüber, was der Mensch tut, was der Mensch macht, wer der Mensch eigentlich ist. Und am meisten erstaunt bin ich, wer ich wirklich selber bin. Sich dem Zufall auszusetzen, das Unverhoffte einfach anzunehmen und dann reagieren zu müssen. Das ist etwas, was mir zumindest immer sehr geholfen hat, rauszufinden, wer ich eigentlich bin.
Es lohnt sich nicht, eine Reise allzu penibel vorzubereiten. So die Meinung vieler Philosophen. Genauso wenig, wie man das Leben komplett planen kann, lässt sich eine Reise bis ins kleinste Detail durchstrukturieren.
Alle Reisen haben eine heimliche Bestimmung, die der Reisende nicht ahnt.
So sieht es der Philosoph Martin Buber. Er vertraut offenbar auf eine Art Vorsehung. Das erinnert an das für die Zeit der Romantik so typische Gottvertrauen, mit dem man in die Welt hinausspazierte. Naiv könnte man meinen, einfach auf die glückliche Fügung zu setzen. Denn eine Reise sollte optimalerweise gut organisiert und unbeschwerlich sein. Aber Reisenarrative, die vom Gelingen erzählen und perfekt inszenierte Wow-Momente herausstellen, haben nichts mit dem Sinn des Reisens zu tun. So die Meinung vieler Dichter und Denker. Im Gegenteil, was Reisen bedeutet, erfahre man in der Niederlage.
Scheitere ruhig. Vor allem hab Zeit und nimm Umwege. Lass dich ablenken.
So Peter Handke in seinem Gedicht »Über die Dörfer«, in dem er den Leser unter anderem auffordert, erschütterbar zu sein.
Wo können wir heute noch in unserem durchgetakteten, durchrationalisierten Leben noch sowas erfahren wie Unberechenbarkeit, wie Unsicherheit? Das ist doch eine ganz wesentliche Erfahrung, über sich selber auch zu lernen, über das Menschsein zu lernen. Ich lerne doch nicht durch Erfolg, durch Optimierung, durch Akkumulation von Geld, durch ein tolles Gehalt. Das ist alles schön. Aber ich lerne durch Fehler, durch Verirren. Ich lerne durch Scheitern.
Also hau ich ab mit Sack und pack ein paar meiner 7 Sachen, die ich hab. Und da wird mir klar, es fehlt immer ein Stück. Doch ich mach mir nichts draus, den Wagen zurück und bin raus.
Mit dem Wagen, dem Flugzeug, dem Zug oder zu Fuß. Wie wir unterwegs sind, hat natürlich einen großen Einfluss auf unsere Reise. Der Genfer Philosoph Jean-Jacques Rousseau, ein Vertreter der Aufklärung, kannte zwar weder Autos, Züge, geschweige denn Flugzeuge, aber aus seinen Schriften über die Fußreise kann man schließen, dass er auch heute noch zu Fuß aufbrechen würde.
Überall, wo es mir gefällt, weile ich. Da ich lediglich von mir abhängig bin, so genieße ich alle Freiheit, die irgendein Mensch nur genießen kann. Zu Fuß reisen heißt Reisen wie Thales, Plato und Pythagoras. Es ist mir schwer fasslich, wie sich ein Philosoph entschließen kann, anders zu reisen und sich selbst um die Gelegenheit zu bringen, die Reichtümer zu erforschen, über welche sein Fuß dahinschreitet und welche die Natur in verschwenderischer Fülle vor seinen Blicken ausbreitet. Wer reisen will, der muss zu Fuß gehen.
Rousseau nimmt sich dabei die Philosophen der Antike zum Vorbild. Aber auch Philosophen, die 100 Jahre nach Rousseau lebten, bereits Züge und Autos rollen sahen, priesen den Fußweg als die beste Wahl, um bei sich anzukommen oder sogar, um der Welt zu entkommen. Denn die Rasanz der Moderne, die Zunahme von Mobilität und das industrielle Wachstum machten manch großem Denker zu schaffen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche wanderte viel, vor allem im Hochgebirge nahe seinem Sommerdomizil in Sils Maria, um zu gesunden, aber auch um zu sich zu kommen, zu philosophieren und zu schreiben. In der Fröhlichen Wissenschaft, einer Sammlung von hunderten Aphorismen, erklärt er, wie das Denken im Freien am besten gelingt.
Gehend, springend, steigend, tanzend, am liebsten auf einsamen Bergen oder dicht am Meer, da, wo selbst die Wege nachdenklich werden.
An anderer Stelle dichtet Nietzsche:
Ich schreib nicht mit der Hand allein, der Fuß will stets Mitschreiber sein. Fest, frei und tapfer läuft er mir bald durch das Feld, bald durchs Papier.
Fußreisen können also gewissen Gedanken auf die Sprünge helfen. Oder mehr noch, unsere Wahrnehmung schulen. Das Reisen schärft unsere Sinne, so Christian Schüle.
Es sensibilisiert erstens eine Wahrnehmung, die wir fast schon verloren haben, nämlich für die Sinnlichkeit und für die sinnlichen Momente im Leben. Die gibt's doch kaum noch in durchdigitalisierten, durchvirtualisierten Zeiten, wo es immer stärker eigentlich darum geht, dass wir von künstlicher Intelligenz gesteuert werden irgendwann mal. Ich finde, die Möglichkeit, sinnlich überwältigt zu werden, durch einen Sonnenaufgang zum Beispiel, wir können doch kaum noch wahrnehmen. Wir sind doch so gesteuert in unserer Wahrnehmung, eigentlich durch bestimmte Parameter, dass uns das Wahrnehmen selber gar nicht mehr wirklich gegeben ist.
Das aktive Wahrnehmen draußen, in der Außenwelt, kann uns helfen, unser inneres Chaos zu sortieren. Das beste Reisemittel hierfür sei der Zug, so der britische Philosoph Alain de Botton.
Der Innenschau, bei der wir nur allzu schnell ins Stocken geraten, kann eine vorüberziehende Landschaft über tote Punkte hinweghelfen. Von allen Verkehrsmitteln bringt die Eisenbahn die Gedanken vielleicht am besten in Fahrt. Die Aussicht ist nicht monoton wie auf einem Schiff oder in einem Flugzeug. Nach tagträumerisch verbrachten Stunden in der Eisenbahn haben wir vielleicht das Gefühl, zu uns selbst zurückgefunden zu haben. Unserem wahren Ich begegnen wir nicht notwendigerweise zu Hause, wo das Mobiliar steif und fest behauptet, dass wir uns nicht ändern können, weil es ja auch nicht vom Fleck kommt.
Besonders weit weg vom Fleck gelangen wir mit dem Flugzeug. Es ist ein allgemeiner Erfahrungswert, dass uns gerade die riesige Distanz von zu Hause unseren Alltag vergessen lässt. Wir werden abgelenkt von uns, unseren Sorgen und Problemen. Was wir innerlich erfahren, das entscheidet oft eine einfache Frage, nämlich die, ob wir reisen oder Urlaub machen.
Man reist eigentlich, finde ich, mit dem Ziel, erstmal gar nirgendwo anzukommen. Das ist der Unterschied zwischen Reisen und Urlaub. Urlaub ist immer schon angekommen sein an einem Punkt, an dem ich mich niederlasse und dann 3 Wochen da bleibe und es schön habe. Und das ist vollkommen legitim und toll. Ist aber was anderes als Reisen. Reisen heißt eigentlich immer unterwegs sein, heißt nie angekommen sein, heißt immer auf dem Weg sein, im Prozess sein.
Ein Prozess, der ausgelöst wird, sobald wir aufbrechen. Von nun an erfahren wir ständig, was für die Selbstfindung ganz entscheidend ist. Das Fremde, das Andere. Bei sich selbst sein im Anderen, nennt Hegel das, wenn wir uns so erfahren. Durch den Blick auf das Andere und den Blick des Anderen entsteht ein Abstand zu uns selbst. Es wächst gegenseitige Anerkennung und im besten Fall wird daraus Freiheit oder Liebe. In seiner Philosophie des Geistes schreibt Hegel:
Freiheit ist nicht die Flucht vor dem anderen, sondern dessen Überwindung.
Reisen kann befreiend wirken, wenn wir das Fremde an uns heranlassen. Wir erfahren uns in einer neuen Identität, indem wir uns dem Fremden gegenüber verhalten müssen und auch unser eigenes Anderssein bewältigen. Wer vom Fremden und Unbekannten nichts weiß, der weiß nichts über sich. So Christian Schüle.
Ich muss mich doch Situationen aussetzen, in denen ich mich gar nicht kenne. Ich muss mich doch bewähren in Situationen, um mich noch besser kennenzulernen, zu wissen, wer bist du eigentlich? Wie verhältst du dich in einer Situation, die völlig unplanbar ist, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast? Das ist es doch, was uns reifen lässt im Leben und was uns zu einer Persönlichkeit macht. Und ich habe hinterher keine Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich? Aber ich weiß, dass ich durch das Reisen ein bisschen mehr der geworden bin, der ich vielleicht nie war vorher.
Durch die Fremde ergeben sich Grenzerfahrungen. Und Grenzen können definieren, wer ich bin. Indem ich weiß, wo meine Grenzen sind, kann ich mein inneres Territorium abstecken.
Man testet seine Grenzen im Kleinen aus. Über Grenzerfahrung, wie genau diese Frage, kann ich meine moralischen Vorstellungen jemandem nahebringen oder nicht? Oder muss ich akzeptieren, dass in ganz vielen Kulturkreisen dieser Welt es ganz andere Moralvorstellungen gibt, als ich die habe? Wir sind ja ausgestattet ganz oft mit so dem großen Glauben an Selbstwirksamkeit und Selbstermächtigung. Auf Reisen lernt man, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, dass eine sich über den anderen erheben möchte oder überlegen fühlt. Und dann ist es natürlich so, dass ich mit meinen moralischen Vorstellungen an meine eigenen Grenzen komme. Und ich komme natürlich auch auf eine andere Art und Weise noch an meine Grenzen, nämlich physisch.
Grenzen lehren Demut. Vor dem Menschen, vor der Welt, vor der Natur.
Reisen macht einen bescheiden. Man erkennt, welch kleinen Platz man in der Welt besetzt.
So der französische Dichter Gustave Flaubert. Der Schriftsteller Peter Handke mahnt in seinem Gedicht Über die Dörfer:
Sei nicht die Hauptperson. Such die Gegenüberstellung. Aber sei absichtslos. Vermeide die Hintergedanken. Sei schlau. Lass dich ein.
Wer sich einlässt, der spürt, der durchdringt und lernt dabei etwas. Reisenden begegnen unendliche Varianten von Lebensweisen. Sie haben so die Möglichkeit, ihr Wissen und Urteil zu überprüfen, können ihren Alltag aus der Heimat in Relation setzen. Johann Wolfgang von Goethe reiste im Alter von 37 Jahren nach Italien, wo er fast 2 Jahre verbrachte. Er steckte in einer Lebens- und Schaffenskrise. In Italien entdeckte er sich neu, eroberte seine Identität als Künstler zurück. Er lebte dort inkognito, befreit von allen Konventionen und Pflichten. Genoss die Landschaft, studierte die Antike, hatte erotische Abenteuer, zeichnete, schrieb und philosophierte. In seinem Reisebericht »Italienische Reise« notiert er bereits nach 3 Monaten Aufenthalt:
»Ob ich gleich noch immer derselbe bin, so mein ich, bis aufs innerste Knochenmark verändert zu sein.«
In seinem Roman »Wilhelm Meisters Lehrjahre« heißt es in einem Brief an die Hauptfigur:
»Genieße das Leben auf der Reise und ziehe hin, wo du es vergnüglich und nützlich findest. Denn die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.«
Im Zeitalter der Aufklärung wurde vor allem die bürgerliche Bildungsreise und die Forschungsreise wichtig. Wer reiste, erkundete, reflektierte und beschrieb andere politische, wirtschaftliche und soziale Verhältnisse. Reisen und der Umgang mit Fremden dienten der Selbstvervollkommnung. Zahlreiche Philosophen dieser Zeit teilten Goethes Überzeugung, dass eine Reise den Menschen schult. Einer, der mit seinen Ideen die Welt veränderte, obwohl er kaum unterwegs war, ist der Philosoph Immanuel Kant. Er blieb fast sein ganzes Leben lang in seiner Heimatstadt Königsberg, sah nur die nähere Umgebung. Offenbar musste er nicht weit weg, um zu erkennen:
Das Reisen bildet sehr. Es entwöhnt von allen Vorurteilen des Volkes, des Glaubens, der Familie, der Erziehung. Es gibt den humanen, duldsamen Sinn, den allgemeinen Charakter.
Das Wissen, das auf Reisen heranreift, ist im Sinne Goethes, Kants und weiterer Dichter und Denker mehr von Lebensweisheit, Erkenntnis und Verständnis geprägt. Mehr von einem tiefen, intuitiven Wissen als von einer Breite an Information. In der heutigen sogenannten Wissensgesellschaft umso wichtiger, so Schüle.
Weil ich doch in einer Epoche, in der durch Scripted Reality, durch konstruierte Realitäten, durch Virtualität, durch Bots, Algorithmen, Deepfakes eine Manipulationsmöglichkeit von Realität gegeben ist, wie das nie vorher der Fall war. Und wenn ich mich dem Unverhofften, dem Unberechenbaren aussetze, dann erfahre ich etwas, was man kaum noch erfahren kann, nämlich Realität, und zwar selbst.
Per Mausklick brechen täglich Impulse über uns herein, die wir schwer steuern und einordnen können. Alternative Fakten kursieren. Die Überprüfung vor Ort findet kaum mehr statt.
Ich glaube, das ist schon ein wesentliches Problem, was die spätmoderne Gesellschaft hat, dass wir kein Wissen mehr haben, sondern im Grunde genommen nur noch eine ganz große Form von Information. Und Wissen ist ja was anderes. Da spielen Kontexte eine Rolle, da spielt eine Entwicklung eine Rolle. Wissen ist das selbstbildnerische Zusammensetzen von Komponenten. Das heißt nicht, dass ich das einfach konsumiere, wenn mir das jemand vorkaut oder dass ich irgendwie ein Häkchen dran setze oder einen Daumen mache oder das affirmiere. Also das ist ja kein Wissen. Also gibt es überhaupt noch für uns Möglichkeiten, uns Urteile zu bilden auf der Grundlage eigener Mündigkeit?
Eine rhetorische Frage. Denn der Reisende erarbeitet sich die Welt durch eigene Beobachtung, kommt zu eigenen Schlüssen, erfährt sich als autonomes Subjekt, so Schüle. Der frei handelnde und selbstdenkende, vernunftbegabte Mensch habe die Verantwortung zu reisen, so dachte Rousseau. Als Philosoph sah er sich angehalten, der Natur und ihrer Genese auf den Grund zu gehen.
Wer kann sich wohl entschließen, über ein Erdreich hinzuschreiten, ohne es einer Untersuchung zu unterziehen, einen Felsen zu erklettern, ohne ein Stück davon abzuschlagen, Gebirge zu durchwandern, ohne Pflanzen zu sammeln, mit dem Fuß an Kiesel stoßen, ohne nach Fossilien zu suchen?
Und wieder einmal lässt sich hier an Peter Handkes Gedicht über die Dörfer denken, wenn auch nur an diese kurze Zeile.
Bück dich nach Nebensachen.
Wir werden ja auch getrieben in diese Wahrnehmung von Superlativen und Gigantismen und so weiter. Das Reisen ist genau das Gegenteil davon. Es sind Banalitäten, es sind Nebensächlichkeiten. Man muss ja erstmal erklären für sich selber, warum ist das denn belanglos? Wer sagt das eigentlich? Ja? Und wer sagt, dass das banal ist? Das lernt man auf Reisen, erstmal vorsichtig mit Urteilen umzugehen. Man ist ganz schnell bei Vorurteilen, Verurteilungen und bei Urteilen, die auch der Wirklichkeit gar nicht standhalten.
Sich überprüfen und überwinden, gewinnen und scheitern. Herausforderungen meistern, von Schönheit, Weite, Trubel oder Stille überwältigt zu werden, all das kann zu einer starken Verbundenheit mit sich selbst und der Welt führen und nicht zuletzt zu einem Gefühl von Geborgenheit und Transzendenz. Philosophen und Dichter der Romantik verbinden die Reise immer wieder mit religiösen Begriffen. Der Schriftsteller Josef von Eichendorff erschuf in seiner Novelle »Aus dem Leben eines Taugenichts« einen Protagonisten, dessen Leben von immer neuen Aufbrüchen bestimmt ist. Fröhlich zieht er durch die Lande und singt.
Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Dem will er seine Wunder weisen in Berg und Wald und Strom und Feld.
Der Taugenichts erlebt seine Reise als befreiend, bereichernd und erfüllend. Voller Vertrauen auf eine übersinnliche Macht, die ihn lenkt. Dieses romantische Empfinden wirkt auf den ersten Blick verträumt. Allerdings liegt ein Funke Wahrheit darin. Denn auf Reisen entfaltet sich tatsächlich manchmal etwas, das ein Gefühl von höherer Bestimmung, von einem großen Zusammenhang auslösen kann.
Man fühlt sich auch angenommen in dem Augenblick, in dem man irgendwo als Fremder hinkommt und diese Fremdheit überwindet. Und das wird dann irgendwann eine große Vertrautheit. Und aus dieser Vertrautheit erwächst natürlich eine Geborgenheit, die einem auch einen inneren Halt verleiht. Dann ist das, finde ich, schon ein quasi religiöses Moment, dass man übersinnlicherweise andockt an eine größere Energie und Kraft natürlich. Auf jeden Fall ist es so, dass der Glaube an das eigene Urvertrauen auf jeden Fall gestärkt wird.
Eine ebenso sinnstiftende, aber ganz anders geartete Reise empfiehlt der romantische Philosoph Novalis.
Wir träumen von Reisen in das Weltall. Ist denn das Weltall nicht in uns?
Das Weltall in uns. Wir ergründen es durch jede kleine Reise ein Stückchen weiter. Aber wir werden niemals vollends wissen, wer wir sind, wohin wir gehen, egal wie viel wir reisen, so der antike Philosoph Heraklit.
Die Grenzen der Seele wirst du nicht finden, auch wenn du alle Wege durchwanderst. So tiefen Grund hat sie.
Ankommen werden wir also nie. Aber die Rückkehr, die immerhin ist möglich. Erst einmal heißt es Abschied nehmen. Was mal leichter, mal schwerer fällt. Je nachdem, ob wir wissen, für wie lange wir Lebewohl sagen müssen. Und generell erscheint im Abschied alles schöner. So beschreibt es auch der französische Philosoph Michel de Montaigne, der 1581 von seiner Italienreise zurückkehrte.
Beim Abschied wird die Zuneigung zu den Dingen, die uns lieb sind, immer ein wenig wärmer.
Und er fügt hinzu:
Ein Abschied verleitet immer dazu, etwas zu sagen, was man sonst nicht ausgesprochen hätte.
Denn Abschiede sind meist hochemotional, aber ab und zu auch ambivalent. Und manch einer nimmt gerne Abschied, kehrt gerne zurück und wird schon auf Reisen nostalgisch. Das griechische Wort für Rückkehr ist Nostos. Algos bedeutet Leiden. Nostalgie ist also ein Schmerz, ausgelöst durch eine Sehnsucht nach Rückkehr. Dieses Unbehagen allerdings kann einen auch ergreifen, wenn man schon länger nicht mehr aufgebrochen ist, wenn man zurück will in die Welt da draußen.
Das ist eine schöne Dialektik eigentlich, dass wenn man aufbricht, weiß man, hat die Rückkehr, und nach der Rückkehr weiß man, man kann wieder aufbrechen. Das ist eine Form von Freiheit, die man selten sonst so erleben kann.
Wieder zu Hause bleibt einem die Erinnerung, in der man sich selbst wiederfinden kann, wenn man sich im Alltag verloren hat.
Aus der Neurophysiologie weiß man, dass der Mensch diejenigen Momente, die am meisten emotional kodiert sind, also eine Überwältigung irgendwo, ja, dass das Nervensystem die am ehesten abspeichert, und zwar am tiefsten, und die durch ein episodisches Gedächtnis auch wieder triggerbar sind. Und das ist so ein unendlich wertvoller Schatz, den man in seinem eigenen Gedächtnispalast hat, weil sie wie ein Film in einem liegen. Das ist ein ganz wichtiges Wissen über mich selber.
Rückkehr, die frohe, reicher Ernte gleichet sie, wo scheidend herzlich stille Tränen wir gesät.
Dieses Bild fand Goethe, dem der Abschied aus Italien reichlich schwer fiel. Das, was wir ernten, ist wohl auch das, was uns immer wieder verreisen lässt. Der Versuch, uns einzusammeln, aufzulesen und tief abzuspeichern, was wir über uns an Erkenntnis eingefahren haben. Reisen kann jeder. Worauf es vor allem ankommt, ist das Loslassen. Denn das müssen wir alle ohnehin irgendwann einmal. Und alles andere ergibt sich von allein. So der Schriftsteller Kurt Tucholsky.
Lass das Steuer los, trudele durch die Welt, sie ist so schön. Gib dich ihr hin und sie wird sich dir geben.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Wenn der nächste Urlaub noch ein bisschen hin ist, dann hört doch mal hier rein. Im Podcast Ans Meer spricht Host Katharina Gulaikow alle 2 Wochen über einen besonderen Ort am Meer. Mit Menschen, die ebenfalls besonders sind. Zum Beispiel Abenteurer, die die Welt erobert haben. Wissenschaftlerinnen, die der See ihre Geheimnisse entlocken. Sportlerinnen und Sportler, die die Herausforderungen im Wasser suchen. Oder eben einfach Menschen, die verzaubert sind von den Wundern des Meeres und seiner Grenzen. Den Podcast Ans Meer – Geschichten zwischen Wasser und Land findet ihr in der ARD-Audiothek.